Und ja, es ist schön, dass wir uns heute Abend hier wieder treffen können. Schön, dass ihr, die ihr hier im Saal seid, dabei seid. Aber auch, wir freuen uns natürlich auch über euch, die ihr im Livestream dabei seid. Wir freuen uns, dass wir einfach wieder das Wort Gottes gemeinsam einfach betrachten können und möchten einfach sehen, was Gott uns heute hier mitgeben möchte. Wir werden ja weiter im Samuel-Buch sein, im 1. Samuel. Und möchten heute auch den Kapitel 15 betrachten. Bevor wir das machen, lasst uns kurz aufstehen und ich bete. Herr Jesus, wir danken dir einfach, dass wir uns hier treffen dürfen in deinem Namen und dass wir uns als Gemeinde, als deine Kinder, Nachfolger treffen können, Herr. Herr, und danke, dass du uns dein Wort gelassen hast, dass wir da drinnen studieren können, Herr, dass es uns hilft einfach auf dem Weg mit dir, aber auch, Herr, dass es uns viele Dinge lehrt, Herr, und auch uns auch Dinge aufzeigen möchte. Und wir möchten dich bitten, dass du uns einfach das Wort auftust. Wir möchten von dir alles erwarten, Herr, und danken dir, dass du mitten unter uns bist. Herr, segne du uns. Amen. Ja, wir wollen natürlich das Leben von Saul jetzt heute Abend weiter betrachten. Und ich denke, wir haben schon einige so von seinem Leben betrachtet in der Vergangenheit. Wir haben gesehen, so das Auf und Ab von Saul. Und wir haben gesehen, wie langsam, aber sicher der Charakter und das Herz von Saul sichtbarer wird, wie er wirklich ist. Ja, davor war er ein Unbekannter und auf einmal wird er König und jetzt sehen wir einfach, wie sein Herz sichtbarer wird. Und das wird auch in diesem Kapitel ganz deutlich werden. Wir haben davor schon gesehen, in Vers 13, seine Ungeduld, die er so hatte, nicht warten können auf Samuel. Oder auch in dem letzten Kapitel, wo er einfach schlechte Entscheidungen getroffen hat, die sehr negativ und eigentlich dumm waren. Ja, und man sieht einfach mehr und mehr, wer ist dieser Saul? Und heute werden wir Kapitel 15 betrachten und werden sehen, dass es ein sehr zentrales Kapitel ist. Ein sehr zentrales Kapitel für das Leben von Saul und auch seiner Familie. Und das wird Auswirkungen haben auf sein ganzes Leben. Das, was da passiert. Und wir werden einfach sehen, den Fall von Saul, König Saul. Und der ist fatal. Und wenn wir den Kapitel anschauen, dann sehen wir, es sind 35 Verse und wir versuchen, alle heute zu betrachten. Und wir versuchen das so in gröberen Abschnitten zu machen, so die ersten 11 Verse. Da sehen wir Sauls Ungehorsam, in den Versen 12 bis 15 Sauls Ausreden und dann in Versen 16 bis 35 sehen wir einfach, dass Saul einmal von Gott verworfen wird und einmal von Samuel verworfen wird. Das sind so einmal das Grobe. Und lasst uns einmal ganz kurz einfach den ersten Vers auch lesen, der da steht. Und da heißt es, also 1. Samuel 15, und da heißt es, Samuel sprach zu Saul: Der Herr hat mich gesandt, dass ich dich zum König salbe sollte über sein Volk Israel. So höre nun auf die Worte des Herrn. Und da heißt es dann weiter, so spricht der Herr Zebaoth: Ich habe bedacht, was Amalek Israel angetan und wie es ihnen den Weg verlegt hatte, als Israel aus Ägypten zog. Nun ziehe hin und schlage Amalek und vollstrecke den Bann an ihm und an allem, was er hat. Verschone sie nicht, sondern töte Mann und Frau, Kind, Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele und Esel. Das sind die ersten drei Verse. Und wenn wir den ersten Vers so anschauen, dann sehen wir einfach nochmal, dass Samuel Saul erinnert an seine Herkunft, wo er eigentlich hergekommen ist. Ja? Dass er eigentlich nichts gemacht hat, um König zu werden. Er hat sich nicht besonders hervorgetan als ein guter Kriegsherr oder als ein besonderer guter Richter oder Sonstiges. Nein, er hatte gar nichts gemacht gehabt. Gott hatte ihn in diesem Zustand, wo er nichts war, herausgenommen. Und das erinnert Samuel einfach den Saul dran. Ja, dass er wurde von Gott zum König eingesetzt. Und deswegen sagt er jetzt auch hier, dass er jetzt einen Auftrag hat. Gott hat einen Auftrag, Gott hat das nicht einfach so ihn eingesetzt, sondern Gott hat einen Plan mit ihm und diesen Auftrag soll er jetzt ausführen. Und ich dachte eigentlich, als ich das erst gelesen habe, dann dachte ich, das ist schon eine gute Anwendung für uns. Wir haben auch nichts gemacht, um Kinder Gottes zu werden. Wir haben gar nichts. Wir waren Sünder, wir wollten nichts von Gott wissen, aber er hat uns zu seinen Kindern gemacht. Und er hat genauso einen Auftrag für uns. Das ist eine kurze Anwendung aus dem ersten Vers. Und warum erinnert Gott ihn daran? Weil er einen ganz wichtigen Auftrag hat. Und wir sehen einfach, dieser Auftrag ist ziemlich radikal. Ja, wenn wir Vers 2 lesen, dann sehen wir, so spricht der Herr Zebaoth, ich habe gedacht, was Amalek Israel angetan hat und wie es ihn den Weg verlegt hatte, als Israel aus Ägypten zog. Und jetzt sagt Gott einfach, ich erinnere mich an etwas, was einmal passiert ist, vor über 400 Jahren. Ja, und er sagt, jetzt ist es an der Zeit, dass die Strafe dafür kommt. Und dafür habe ich einen Auftrag für dich. Und wenn wir das hier so lesen, dass dieser Auftrag, den er hat, der, ja, wenn man das so sieht, ziemlich brutal, sehr erschreckend und unmenschlich scheint. Ja? Und wenn man das so liest, vernichte einfach alles, Mann, Frau, Kinder und Säuglinge selbst, ja. Das ist schon, dann können wir schon sehen, boah, das ist echt schon ganz schön brutal. Und warum erwähnt Samuel diese Dinge? Es spricht davon, dass es ein absolutes Gericht kommt. Das heißt also, es gibt keine Auswege mehr. Es gibt niemand, der entkommen kann. Es heißt eine totale Vernichtung. Und ich weiß nicht genau, wie es in eurer Bibel da steht. Da steht vielleicht so, und benutzt also dieses Wort Bahn, vollstrecke den Bahn an ihn. Wenn wir das so lesen erstmal, klingt gar nicht so schlimm. Ja? Aber wenn wir die Bedeutung danach schauen, es gibt verschiedene natürlich Bahnen. Man kann bestimmte Strafen auferlegen, aber dieser Bahn hier, dieses Wort, was hier auch benutzt wird im Originaltext, das 7-mal in unserem Text vorkommt, sagt einfach eine komplette Vernichtung, eine Ausrottung. Sogenannt, so fast wie ein Völkermord, könnten wir sagen, ist das dieser Auftrag, der hier ist. Und wenn wir das so sehen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es dann darum, ist Gott echt so? Ja, ist er so grausam? Warum verlangt er das? Und da müssen wir kurz in die Geschichte gehen. Ich werde einfach einen kleinen Exkurs machen. Ist Gott echt grausam oder nicht? Ja, weil es ist wichtig zu verstehen für diese Geschichte. Wenn wir uns anschauen, wer Amalek ist, Amalek, das sind die Nachfahren, ja, danke, von Esau. Ja, also das ist eigentlich ein Brudervolk von Israel. Das waren einfach ein räuberisches Nomadenvolk, das sehr brutal und böse war. Und Amalek kommt schon öfter in der Bibel vor. Wir kennen zum Beispiel die Geschichte, wo Mose den Stab hochhielt und dann halt siegte und wenn er es runterließ, dann nicht. Das war ein Kampf gegen Amalek, gegen das Volk der Amalekiter. Ja, wir sehen nach diesem Kampf, dann sagt Gott im 2. Mose 17, da beschreibt Gott und sagt zu Mose, schreib dies auf in ein Buch und sage, dass es etwas ist, dass Gott wird Krieg führen gegen Amalek von Kind zu Kindeskind. Ja, dass er sagt hier in Vers 14, sagt er, denn ich will die Erinnerung an Amalek unter dem Himmel austilgen. Und Mose baute einen Altar und nannte ihn der Herr mein Feldzeichen und sprach die Hand am Thron des Herrn. Der Herr führt Krieg gegen Amalek von Kind zu Kindeskind. Und hier sehen wir ganz drastisch schon, dass diese Sache, das was Amalek gemacht hat, ja, so bedeutend war, dass Gott gesagt hat, das kann nicht vergessen werden. Daran soll er immer erinnert werden, ja, und es wird die Zeit kommen, wo sie ausgetilgt werden vom Himmel. Und es war jetzt nicht dieser Kampf, sondern es war etwas anderes, und zwar in 5. Mose, da wird es dann etwas mehr erklärt, 5. Mose 25, 17 bis 19, und da sehen wir, da heißt es dann: Denk daran, was dir Amalek tat auf dem Weg, als sie aus Ägypten zog, wie sie dich unterwegs angriffen und deine Nachzügler erschlugen, alle die Schwachen, die hinter dir zurückgeblieben waren, als du müde und matt warst, und dass sie Gott nicht fürchten. Und das war etwas, was wir so jetzt in der Geschichte noch nicht gelesen haben, aber hier erklärt Gott genau warum. Das heißt also, das Volk der Amalekiter, ein Nomadenvolk, das hat einfach die Leute, die schwach waren, die einfach nicht mehr so schnell konnten, also das, was bei so einem Zug zu Ende zurückbleibt, einfach angegriffen. Das Schwache, das Schutzlose, und genau das ist das, was Gott überhaupt hasst. Ja? Wenn Leute zum Beispiel einfach angreifen oder das Schwache ausnutzen. Ja? Und genau hier war das nochmal das Volk Israel, was Amalek einfach angriff und getötet hat. Nicht, weil die irgendwie provoziert waren, nein, es war einfach aus Gewalt, einfach aus der Gier heraus, einfach vielleicht zu töten. Ja? Und es war nicht in einem Kampf, sondern es war wirklich einfach ohne weiteres haben sie angegriffen und das Schwache angegriffen, also das Volk vom Volk Israel. Und dann hat Gott gesagt gehabt, das wird Konsequenzen haben. Aber Gott hat sie dann nicht gleich vertilgt, ja, hat sie nicht gleich ausgelöscht, das hätte er auch machen können, sondern Gott hat dem Volk Israel, dem Volk der Amalekiter, 400 Jahre Gnade gegeben, umzukehren, zu bereuen, ihre Wege und die Art, wie sie sind, einfach zu ändern, ja, weil sie wussten, das Volk Israel war da, es war ein Zeichen, dass Gott, der lebendige Gott, unter ihnen lebt, aber sie haben das nicht gemacht, ja, und sie waren einfach immer weiter in ihrem Gewalt und Brutalität einfach weitergegangen. Und nach 400 Jahren hat Gott dann gesagt gehabt, jetzt ist Schluss. Jetzt kommt dieses Urteil. Ja, und das sehen wir auch immer wieder, dass Gott Dinge ankündigt, er gibt Leuten noch Gnade, aber irgendwann ist das Urteil da. Und dann ist es vollkommen. Dieses Urteil sollte komplett getan werden. Das heißt, alle sollten ausgerottet werden, dass nicht noch einmal, also von diesem Volk, irgendetwas kommt. Weil Gott ja wusste, was in der Zukunft ist, deswegen hat er gesagt, Amalek muss komplett ausgerottet werden. Und das ist vielleicht für uns schwer zu verstehen manchmal, diese Brutalität. Aber wenn wir ganz nüchtern so schauen in unserer Welt heutzutage, wenn wir zum Beispiel sehen würden, einen Mörder, der verurteilt ist, dann kommt er ins Gefängnis. Im Gefängnis sagen sie, na, der ist psychisch krank und ja, kommt er halt irgendwie in so eine geschlossene Anstalt und irgendwann sagt man, der ist wieder heile, der kann rausgehen und der geht raus und ermordet den Nächsten. Die Psychiater und so wussten gar nicht, dass es so passieren könnte oder haben vielleicht gedacht, dass es sein könnte, aber er ist ja geheilt. Aber Gott weiß ganz genau, was passieren wird mit den Völkern, die bleiben. Und deshalb können wir das einfach auch sehen, dass Gott einfach, weil er die Zukunft auch schon kennt, auch schon wusste, was Amalek tun wird. Wir werden das auch gleich noch sehen in der Geschichte, nicht in diesem Text, aber ich werde einiges erwähnen, was danach kam auch, weil diesen Befehl sollte ja Saul ausführen, aber er hat ihn nicht ausgeführt. Ja? Und deshalb, vielleicht können wir das dadurch ein bisschen verstehen, warum Gott so einen brutalen oder auch so ein komplettes Urteil gibt. Dann sehen wir einfach, dass nachdem dieser Befehl ausgesprochen wird, dann heißt es in Vers 4 bis 6, da sehen wir die Vorbereitung zum Kampf. Und da sehen wir einfach, da bot Saul das Volk auf und er musterte sie in Telem, 200.000 Mann Fußvolk und 10.000 Mann aus Juda. Und als Saul zu der Stadt der Amalekiter kam, legte er einen Hinterhalt im Tal. Und Saul ließ den Kenitern sagen, geht, weicht und zieht weg von den Amalekitern, dass ich euch nicht mit ihnen aufreibe, denn ihr tat Barmherzigkeit an allen Israeliten, als sie aus Ägypten zogen. Da zogen die Keniter fort von den Amalekitern. Und hier sehen wir, dass bevor der Kampf überhaupt stattfindet, sehen wir einfach, dass Saul gehorcht. Er ruft das Volk zusammen, er bildet eine Armee und wir sehen, dass er einfach ein fähiger Feldherr ist. Er konnte Leute mobilisieren und 200.000 Mann kamen zusammen und 10.000 auch noch aus Juda. Und er hatte dann seine Gruppe zusammen und dann heißt es, dass er ins Tal ging, ja, und einen Hinterhalt legte. Aber bevor der Angriff stattfindet, macht er noch etwas anderes. Und zwar warnt er die Keniter und sagt sie ihnen, geht weg, zieht weg von den Amalekitern, weil die wohnten auch dort. Und er gibt ihnen eine Warnung. Er gibt ihnen eine Warnung, dass er die Amalekiter angreifen wird. Ja, und warum macht er das? Wer sind die, diese Keniter? Die Keniter sind die Nachkommen von Jitro, Moses Schwiegervater. Und die waren gut zu dem Volk Israel. Ja, und deshalb sehen wir auch, wenn Gott, manchmal sagt er einfach, es ist Schluss, dann ist das Urteil fertig, dann ist die Zeit abgelaufen. Aber Leute, die barmherzig sind, gut sind, die segnet Gott auch, die warnt er. Ja, und hier genau das Gleiche. Also das heißt einfach, Saul wusste von den Kenitern, er wusste, was sie getan haben. Er wusste natürlich, was Amalek getan hat. Und deswegen führte er den Krieg, aber er wusste auch, was die Keniter getan haben. Und deswegen warnt er die und dann sehen wir, dass die wegziehen. Und dann sehen wir den Kampf, der wird dann beschrieben in den Versen 7 bis 9. Das können wir auch dann kurz lesen. Da schlug Saul die Amalekiter von Havila bis nach Shur, das vor Ägypten liegt, und nahm Agab, den König von Amalek, lebendig gefangen, und an allem Volk vollstreckte er den Bann mit der Schärfe des Schwerts. Aber Saul und das Volk verschonten Agab und die besten Schafe und Rinder und das Mastvieh und die Lämmer und alles, was von Wert war, und sie wollten den Bann daran nicht vollstrecken. Was aber nichts taugte und gering war, daran vollstreckten sie den Bann. Und hier sehen wir, der Kampf passiert und Israel ist siegreich. Saul ist siegreich, Gott hatte ja den Auftrag gegeben und Gott hat auch Sieg geschenkt. Es geht so weit, dass sie wirklich, hier heißt es dann von Havila bis Shur, ja, das ist ein ganz riesiges Gebiet, weil diese Amalekiter waren ja Nomaden und die haben in einem großen Gebiet gelebt. Und das heißt also, dieser Kampf, der muss schon länger gewesen sein. Da muss einiges an Wegstrecke zurückgelegt worden sein. Das ist von Ägypten bis nach Arabien. Das ist einfach, Havila heißt einfach so Sandland sozusagen. Also es ist die Wüste von Arabien. Das ist das Gebiet. Und in diesem ganzen Gebiet, da waren die Kämpfe. Und das heißt hier also, von dem ganzen Gebiet haben sie einfach die Amalekiter besiegt in diesem ganzen Gebiet. Und dann sehen wir aber, dass als Gott Sieg gibt, macht der Saul einige Entscheidungen. Und wir sehen jetzt, wie die Spirale des Verderbens für Saul anfängt. Die fing schon eher an mit seinem Ungehorsam und seiner Ungeduld etwas vorher, aber hier nimmt sie richtig Fahrt auf. Und wir sehen einfach, wie Saul einfach selektiert. Also er sucht sich aus, welche Gebote, was Gott gesagt hat, was er machen möchte und was nicht. Er sagt, also Gott hat gesagt, ich soll alle töten. Ja, die Menschen hat er alle getötet sozusagen. Ja, aber das, was wertvoll war, das war ihm zu schade. Da hat er gesagt gehabt, nee, da gehorche ich Gott nicht. Und hier sehen wir schon, dass er zum Beispiel zumal ungehorsam war. Er hat zum Beispiel den König hat er lebendig gelassen. Ja, das andere, das Volk hat er getötet. Ja, und außerdem hat er dann das Beste an Schafen, Ochsen, Mastvieh und alles, was an Wert ist. Das alles hat er gelassen. Obwohl der Auftrag Gottes so klar war und Gott hat gesagt gehabt, dieser Feldzug ist anders als sonst. Sonst die Feldzüge, die waren immer zur Bereicherung von dem Volk selber. Ja, man hat Nahrung gesucht, man hat Schätze gesucht. Aber dieses hier, dieser Feldzug sollte ein Gerichtsfeldzug sein von Gott. Und da sollte nichts von genommen werden. Ja, und wir sehen einfach, Saul widersetzt sich dem. Und er schaut einfach, dass er das Beste mitnimmt. Und das Volk genauso. Und die waren bestimmt zufrieden mit der Beute, die sie gemacht haben von den Amalekitern. Ja? Aber wir sehen einfach, es ist ungehorsam. Sie gehorchen Gott nicht. Und wir können hier eins feststellen schon, dass auch nur teilweise Gott zu gehorchen, ist ganzer Unsinn oder ungehorsam. Ja, das ist eine Anwendung, die wir hier sehen. Manchmal ist es auch so, ich weiß nicht, wie es in deinem Leben so ist vielleicht, aber manche Sachen sagen wir einfach, ja, das ist ganz einfach, Gott zu folgen und das ist auch richtig. Aber wenn es manchmal wehtut, wenn es manchmal etwas kostet, dann sind wir nicht bereit, Gottes Gebote zu folgen. Ja, und dann selektieren wir, suchen wir uns aus. Sagen wir, das mache ich, aber das nicht. Und das ist genau die gleiche Sünde, die Saul getan hat. Und wir leben genauso. Und hier ist etwas, was uns die Schrift sagen möchte, ist einfach, wenn ich nur ein bisschen gehorche, ist das absoluter, totaler Ungehorsam. Und das sehen wir auch gleich, weil Gott es nämlich sagt in dem Wort. Dann sehen wir, es wird erstmal beschrieben, was dann war, dass sie das gemacht haben. Aber dann sehen wir in Versen 10 und 11 die Reaktion Gottes darauf. Ja, und dann auch die Reaktion Samuels darauf. Verse 10 und 11. Da geschah des Herrn Wort zu Samuel. Es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich von mir abgewandt und meine Befehle nicht erfüllt. Darum wurde Samuel zornig und schrie zu dem Herrn die ganze Nacht. Und hier sehen wir einfach, Gott spricht zu Samuel. Und er sagt hier, ich bedauere, dass ich Saul zum König eingesetzt habe. Hatte Gott das nicht gewusst, dass es so passiert? Hatte er das nicht berechnen können? Ist er überrascht davon, wie Saul handelt? Nein, ist er nicht. Aber in dieser Geschichte, also in diesem, versucht uns Gott etwas beizubringen. Er möchte uns etwas zeigen, ja, wie es ihm geht. Er versucht uns deutlich zu machen, wie es ihm als Gott geht, in einer menschlichen Sprache, die wir auch verstehen. Ja? Und Anthropomorphismus nennt man das, schwieriges Wort, aber das ist etwas, was beschreibt einfach, wenn Gott versucht, was wir schwer vorstellen können, uns so dazu zu bringen, dass wir es verstehen. Und hier heißt es einfach, dass Gott sagt, ich bedauere sehr. Ich bin so zutiefst verletzt, sagt Gott. Mein Herz ist gebrochen. Das ist die Aussage, die Gott hier macht. Gott ist traurig darüber, was Saul gemacht hat. Ja, er ist traurig darüber, über diesen Ungehorsam gegenüber ihm. Und deshalb, das drückt Gott hier so aus und sagt einfach, ich bedauere sehr. Wisst ihr, Gott wusste natürlich Sauls Wege, seine Gedanken, sein Herz. Aber trotz allem, er kennt auch unsere Wege, er weiß auch unsere Entscheidungen, die wir treffen. Und trotz allem bricht Sünde immer wieder Gottes Herz, jedes Mal. Wisst ihr, und manchmal ist es so, dass wir ziemlich gleichgültig darüber gehen. Ja, dann habe ich halt gesündigt. Dann bitte ich Gott wieder um Vergebung und fertig. Aber Gott möchte uns hier in diesem Text zeigen, einfach nein. Sünde, das bricht ihm das Herz, das tut ihm wahnsinnig weh. Da ist ein Wahnsinnsschmerz. Und dieser Schmerz wurde erzeugt, weil Saul sich von Gott abgewandt hat und weil Saul ungehorsam war. Er zeigte seine Abgewandtheit von Gott durch sein Ungehorsam. Und das ist etwas, was wir hier sehen können, wo Gott einfach teilhaben lässt an seinem Herz. Und so geht es ihm mit uns genauso. Ja, genauso, wenn wir sündigen und bewusst sündigen, ungehorsam sind, das ist das, was in Gottes Herz passiert. Und ich denke, das ist sehr schön, einfach zu sehen, wie Gott eigentlich fühlt. Wir denken, der ist vielleicht manchmal so weit weg. Nein, genau so geht es ihm. Und dann sehen wir auch in dem Vers 11b, da sehen wir die Reaktion von Samuel. Und da sehen wir einfach, Samuel wurde zornig, heißt es in der Luther, und schrie zum Herrn die ganze Nacht. Auch Samuel war so betrübt, er schrie die ganze Nacht. Das ist etwas, ja, da muss man schon echt einen Schmerz haben. Ja, einen tiefen Schmerz im Herzen, dass man schreit, ja, die ganze Nacht, weil er einfach so gesehen hat, er hatte auch Gottes Herz. Er hatte gesehen, was Saul damit jetzt angerichtet hat und wie es Gott geht. Und er war nicht gleichgültig darüber. Und er wusste, dass das Sauls Fall war, dass jetzt Sauls Ende kommen wird oder sein Gericht oder sein Fall wird jetzt weiter voranschreiten. Dann sehen wir in den Versen 12 bis 15, da macht sich Samuel auf und er will Saul zur Rede stellen. Verse 12 bis 15, und Samuel machte sich früh auf, um Saul am Morgen zu begegnen, und ihm wurde angesagt, dass Saul nach Karmel gekommen war und sich ein Siegeszeichen aufgerichtet habe und weitergezogen und nach Gilgal hinabgekommen sei. Als nun Samuel zu Saul gekommen war, sprach Saul zu ihm: Gesegnet seist du vom Herrn. Ich habe des Herrn Wort erfüllt. Samuel antwortete: Und was ist das für ein Blöken von Schafen, und das zu meinen Ohren kommt, und ein Brüllen von Rindern, das ich höre? Saul sprach: Von den Amalekitern hat man sie gebracht. Denn das Volk verschonte die besten Schafe und Rinder, um sie zu opfern, dem Herrn, dein Gott. An den anderen haben wir den Bann vollstreckt. Und hier sehen wir erstmal, dass Samuel geht und sucht Saul auf. Er weiß, wo er ist im etwa, und geht dorthin und kommt dann nach Karmel. Und dort hört er fast im Nebensatz, wenn wir da so schnell die Bibel lesen, heißt es, dass er sich ein Siegeszeichen aufgesetzt hat. Also Saul hat sich ein Denkmal gesetzt. Er war so begeistert, er war so voll aufgepumpt, was er Tolles gemacht hat, dass er sich ein Denkmal gesetzt hat, dass er einen Sieg über die Amalekiter vollbracht hat. War das richtig? War das wirklich sein Sieg? Nein, Gott hatte den Sieg geschenkt gehabt. Aber er nimmt die Ehre Gottes hier weg. Er nimmt sich für sich selber und er baut sich ein Denkmal. Und wir sehen einfach, das zeigt immer wieder das Herz von Saul. Ja, er war mittlerweile nach den Jahren, das als König, nach den militärischen Siegen, all die Macht, die so ein König hat, war er irgendwie so aufgebummt, sein Egoismus so groß geworden, dass sein Stolz hatte sein Herz einfach befallen, dass es einfach auch sichtbar wurde durch die Taten, die er tat. Und aus den einst demütigen, schüchternen, ängstlichen Saul, der sich hinter einer Rüstung versteckte, wurde ein stolzer und arroganter König. Und das zeigt einfach nur weiter sein Herz, sein Charakter. Weil man sagt ja auch manchmal, wenn man jemanden seinen Charakter kennenlernen möchte, gib ihm eine hohe Position, dann wirst du merken, was das für eine Person ist. Weil das zeigt sich sehr, sehr oft. Ja? Und hier sehen wir einfach, bei Saul war das auf jeden Fall sichtbar. Und dann sehen wir diese Begegnung. Saul ist noch immer so voll mit sich selber beschäftigt, mit dem Sieg, den er errungen hat, so überzeugt von sich selbst, dass er, als Samuel ihm begegnet, Folgendes sagt: Gesegnet bist du vom Herrn. Ich habe das Gebot des Herrn ausgeführt. War das wirklich so? Hat er das gemacht? Hat er das Gebot Gottes ausgeführt? In seiner Selbsttäuschung, in seiner Selbstüberzeugung, in seinem von seinem Stolz sozusagen volles Herz wirkte das so. Und er dachte wirklich, dass er das gemacht hat. Er unterlag einer Selbsttäuschung, sehen wir hier. Und dann sehen wir auch, dass während er noch so spricht und ja da so prahlerisch sozusagen ist, wenn man das so schaut, dass er voller Energie so spricht, Gesegneter des Herrn und sowas, dann sagt Samuel: Aber was höre ich da? Und seine Sünde, er wurde eigentlich direkt überführt, ja, und Samuel sagt einfach hier: Was höre ich da? Und man sieht einfach, dass sein Ungehorsam war hörbar, war sichtbar und war riechbar in der Zeit, ja. Man konnte sehen, dass er das nicht gemacht hatte. Er war Gott nicht gehorsam. Er war ungehorsam. Und er war trotzdem, dass er das gemacht hatte, so überzeugt. Und in seiner Sünde war er einfach blind. Blind für die Realität. Und er dachte, er ist ein wunderbarer König und ein guter Gottesnachfolger. Ja? Und wir sehen einfach, dass er wirklich sich nicht selber sehen konnte, wie er in der Sünde lebt und wie er ungehorsam ist. Und ich dachte auch, manchmal ist es auch bei uns im Leben vielleicht so, dass wir manchmal gar nicht so die blinden Flecken in unserem Leben sehen. Und das erlebe ich auch immer wieder, auch in Gesprächen oder sowas, wo man Leute vielleicht mal hinweist, die sind sich der Sünde gar nicht bewusst. Man sagt dann einfach, mit mir und Gott ist immer alles in Ordnung. Man lebt in der Sünde direkt im Ungehorsam zum Wort Gottes, aber mit mir und Gott ist alles in Ordnung. Wir leben eine Selbsttäuschung. Ja, das ist nicht die Realität. Und da ist es gut manchmal, wenn andere Leute von der Seite kommen und sagen, hey, ich glaube, du liegst absolut daneben. Ja, du unterliegst einer Selbsttäuschung. Du lebst in einer Sünde. Das mit Gott gut kann gar nicht sein, weil du gegen seinen Willen handelst. Das ist eine Illusion. Und wir sehen hier einfach die Reaktion von Saul zeigt einfach auch, dass er überhaupt nicht betrübt war über die Sünde. Er hatte kein bisschen Scham oder Schuldgefühl, sondern er war sehr freudig und sagt dann einfach weiter. Er sagt, in Vers 15 lesen wir das, und Saul sprach, von den Amalekitern hat man sie gebracht. Und da sagt er, hat man sie gebracht. Ja, also nicht er, sondern das Volk. Ja, und man sieht einfach, dass im Englisch sagt man the blame game, also dass den anderen die Schuld zuschieben, fängt jetzt hier an. Er sieht die Schuld nicht bei sich selber, sondern er sieht die Schuld bei dem Volk. Und er sagt dann hier auch, denn das Volk verschonte die besten Schafe und Rinder, um sie zu opfern dem Herrn, deinen Gott. Und hier sehen wir auch schon diese Aussage, deinem Gott. Der Saul ist sich so überzeugt, dass er das Richtige getan hat, was Gott wollte, aber hat total daneben gelegen. Und man sieht einfach, woher das auch kommt. Er hatte keine Beziehung zu Gott. Er spricht hier an deinen Gott zu Samuel. Er hat keine direkte Beziehung zu Gott. Die Beziehung ist schon zerbrochen, schon lange kaputt, ja, weil er seinen eigenen Weg gegangen ist. Und hier sehen wir einfach, dass er das Volk bezichtigt, ja. Und dann sagt er aber an den anderen haben wir den Bann vollstreckt. Da ist er wieder dabei, bei dem Guten. Bei all dem Schlechten, da ist das Volk schuld. Aber bei dem Bann vollstrecken, das, was Gott gesagt hat, da ist er wieder dabei. Wisst ihr, und das ist so eine ganz typische Masche, die wir Menschen auch drauf haben. Das tun wir. Wir suchen die Schuld bei anderen. Wenn wir zum Beispiel manchmal, also in der Ehe oder sowas, dann sagt der andere Ehepartner, du hast mich wütend gemacht, sagen wir. Der Partner hat ihn wütend gemacht. Nein, wir haben uns entschieden, wütend zu sein. Es ist eine Entscheidung, die du selber getroffen hast, wütend zu sein. Der Partner hat vielleicht ein paar Sachen versucht, aber du hast letztendlich entschieden. Und wir versuchen Dinge, die in unserem Leben stattfinden, einfach anderen weiterzugeben. Ich wurde nicht in der Gruppe aufgenommen und ich entscheide mich, nicht mehr hinzugehen. Aber die Entscheidung habe ich dann selber getroffen. Ich brauche niemandem die Schuld zu geben, dass ich nicht mehr dahin gegangen bin. Ich habe diese Entscheidung getroffen. Ja? Und das ist etwas, was wir immer tun, weil das fühlt sich viel besser an. Wenn die anderen schuld sind, dann bin ich fein raus. Und genau das ist das, was Saul hier macht. Ja? Und er benutzt auch sehr viele fromme Ausreden. Dazu kommen wir gleich nochmal. Ja? Wir sehen einfach, dass er sagt, einfach, dass das Volk gedacht hat, das sind gute Rinder zum Opfern für den Herrn. Also wir haben ja nicht genug, also wir haben das Beste aufgewahrt, weil wir für den Herrn wollen. Ja? Und das ist auch manchmal so vielleicht. Vielleicht denken wir auch so, ich will im Lotto gewinnen, damit ich der Gemeinde auch noch ordentlich was geben kann. Ja, das ist absolut uneigennützig. Stimmt? Nein, wir denken nur an uns. Ja? Und das sind einfach solche Ausreden, die wir benutzen. Die klingen sehr, sehr fromm für Dinge, die wir tun, aber die sind es nicht. Es ist Ungehorsam, es ist Sünde. Und hier sehen wir dann, nachdem Saul das gesagt hat, ja, dann sehen wir, dass Samuel sagt in Vers 16 bis 29, da sehen wir einfach, dass Gottes Urteil über Saul jetzt fallen wird. Und da sagt er, Samuel aber antwortete Saul, halte ein, ich will dir sagen, was der Herr mit mir diese Nacht geredet hat. Er sagte, sag an. Samuel sprach, ist nicht so, obschon du vor dir selbst gering warst, so bist du doch das Haupt der Stämme Israels, denn der Herr hat dich zum König über Israel gesalbt. Und der Herr sandte dich auf den Weg und sprach, ziehe hin und vollstrecke den Bann an den Frevlern, den Amalekitern, und kämpfe mit ihnen, bis du sie vertilgt hast. Warum hast du der Stimme des Herrn nicht gehorcht, sondern hast dich an die Beute gemacht und getan, was dem Herrn missfiel? Saul antwortete Samuel, ich habe doch der Stimme des Herrn gehorcht und bin den Weg gezogen, den mich der Herr sandte. Und ich habe Agab, den König von Amalek, hergebracht und an den Amalekitern den Bann vollstreckt. Aber das Volk hat von der Beute genommen, Schafe und Rinder, das Beste vom Gebannten, um es dem Herrn, dein Gott, zu opfern in Gilgal. Samuel aber sprach, meinst du, dass der Herr gefallen habe an Brandopfer und Schlachtopfer, gleich wie an Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als das Fett von Widdern. Denn Ungehorsam ist Sünde wie Zauberei und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du des Herrn Wort verworfen hast, hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König seist. Da sprach Saul zu Samuel, ich habe gesündigt, dass ich des Herrn Befehl und deine Worte übertreten habe, denn ich fürchtete das Volk und gehorchte seiner Stimme. Und nun vergib mir die Sünde und kehre mit mir um, dass ich dem Herrn anbete. Samuel sprach zu Saul, ich will nicht mit dir umkehren, denn du hast das Herrn Wort verworfen und der Herr hat dich verworfen, dass du nicht mehr König über Israel seist. Und als sich Samuel umwandte, um wegzugehen, ergriff ihn Saul bei einem Zipfel seines Rocks, aber der riss ab. Da sprach Samuel zu ihm, der Herr hat das Königtum Israels heute von dir gerissen und einem anderen gegeben, der besser ist als du. Auch lügt der nicht, der Israels Ruhm ist, und es gereut ihm nicht, denn er ist nicht ein Mensch, dass ihn etwas gereuen könnte. Ja, ganz viele Dinge sind da. Ist vielleicht auch spannend, dass ihr euch das Text mal selber durchlest. Ja, und wir sehen einfach, bevor Saul weitergehen kann und noch mehr Ausreden, sagt Samuel eigentlich, in der Bibel ist es sehr zart ausgedrückt, halt den Mund. Ganz genau, so sagt er eigentlich. Ja, er sagt, so jetzt stopp, jetzt rede ich sage dir jetzt, was Gott sagt. Ja, er hatte so viele Dinge noch vielleicht aufhören können, aber nein, er sagt jetzt halt den Mund. Und das ist nämlich die Sache, weil wenn wir nämlich in Sünde leben, in Ungehorsam leben, dann werden wir nämlich taub zum Reden Gottes. Und hier gibt Samuel Saul nochmal eine Chance, zuzuhören, was Gott ihm zu sagen hat. Ja, und wir sehen einfach, dass er sagt, er erinnert ihn nochmal an dem, wie gering er war, dass er ein Nichts war, bevor er König wurde. Das hat er ja auch schon im ersten Vers gesagt und hier nochmal erinnert er ihn daran. Ja, und das hat auch damit zu tun, er will ihn aufzeigen, Saul hat sich ein Denkmal gesetzt und hier sagt Samuel, du bist ein Gar-Nichts. Du bist ein Gar-Nichts gewesen und Gott hat es dir alles gegeben. Und er erinnert ihn nochmal. Und er sagt hier, du hast der Stimme Gottes nicht gehorcht. Saul sagt, ich habe der Stimme Gottes gehorcht. Und wir sehen einfach, dass Samuel hier in diesem Abschnitt die Sünde ganz konkret bei Namen nennt. Es ist Ungehorsam. Es ist Widerstreben gegen Gott. Und das ist das, was er hier auch sagt. Und er sagt hier auch, dass er deswegen auch einfach die Schuld tragen wird. Ja? Und wenn wir so Sauls Ausreden sehen, er sagte, das Volk hat genommen. Das Volk wollte opfern. Ja? Und wir sehen einfach, dass ja, es ist einfach, sein Herz spiegelt es wieder. Ja? Dass er sich keiner Schuld bewusst ist, sondern denkt, er ist ein ganz toller König gewesen, der Gott gefolgt ist. Und deswegen sagt er, ich habe doch der Stimme Gottes gefolgt. Aber die Taten sprechen gegen ihn. Ja, und hier sehen wir dann auch ein paar Punkte. Er beschuldigt zum einen das Volk, das habe es gemacht, ja. Und dann ist es auch so, wenn man so guckt, sicherlich hat sich das Volk bereichert, hat es genommen, aber er hat es vorgemacht. Er hat zum Beispiel Agab am Leben gelassen. Er hat auch dem Volk nicht Einhalt geboten als König, ja. Und deshalb ist es seine Schuld, ja. Und deswegen ist es eigentlich eine Halbwahrheit, die er dort sagt. Das Volk hat es. Natürlich hat das Volk auch, aber er auch, ja. Und deshalb ist es eine Halbwahrheit. Aber eine halbe Wahrheit ist eine ganze Lüge, ja. Und das ist genau das, was das Volk, das, was das Wort uns hier sagt. Zweitens sehen wir, dass er sagt hier: Wir haben doch den Bann vollstreckt. Und das ist auch eine Lüge. Ja, er sagt nämlich an dem Rest, also König Agab haben wir am Leben gelassen. Das stimmt, da hast du recht, Samuel. Aber den Rest, an dem Rest haben wir den Bann vollstreckt. Und das ist auch eine Lüge, weil das stimmt nämlich nicht. Saul hatte nicht die ganzen Amalekiter zerstört, weil wir sehen das nämlich in der Geschichte später. Ja, ein paar Jahrzehnte später muss David seine Familien und die Familien seiner Krieger aus der Hand der Amalekiter befreien. Ja, das ist die Geschichte. Dann ein bisschen weiter sehen wir auch schon alleine Saul selbst. Saul selbst wird durch einen Amalekiter getötet. Ja, der Junge, der da vorbeikommt und er sagt, stich zu, damit ich einfach tot bin, ja, war ein Amalekiter. Dann, wenn wir ein paar hundert Jahre später weitergehen, dann sehen wir die Geschichte in Esther, Haman. Wessen Nachkommen war er? Amaleks Nachkomme, der Israel komplett ausrotten wollte. Deswegen, weil Gott die Zukunft wusste, wollte er, dass das Volk ganz ausgerottet wird, ja, damit das nicht noch Schlimmeres kommt. Und hier sehen wir einfach, dass diese Aussage, wir haben den Bann an dem vollstreckt, ist einfach nicht richtig. Es ist eine ganze Lüge. Ja? Und wir sehen auch weiter, dass er einfach sagt, einfach, er rechtfertigt die Qualität der Rinder und Schafe, einfach weil das gute Qualität ist. Und in dem sagt er eigentlich, Gott, du hast es nicht ganz bedacht, das ist einfach zu schade, einfach die zu töten. Ja? Aber Gott sagt einfach, ich kann euch noch Besseres geben als das, als die beste Qualität, die ihr finden könnt. Gott wollte nicht, dass sie sich daran bereichern. Und dann sehen wir auch noch, dass er einfach noch einen frommen Grund gibt, dass man opfern möchte, um den Herrn zu opfern. Und hier sehen wir einfach, dass Saul sein Ungehorsam rechtfertigt mit guten Gründen, von ihm, für ihn guten Gründen. Und ja, da sehen wir einfach auch, dass oftmals in unserem Leben vielleicht auch, vielleicht haben wir so Lieblingssünden, mit denen wir immer wieder so spielen und wir rechtfertigen die. Solange wir Sünde rechtfertigen, werden wir nie dagegen angehen. Da werden wir es immer lassen. Die haben immer noch Platz in unserem Leben. Erst wenn ich erkenne, dass es falsch ist und dagegen angehe, Buße tue, dann kann auch dort Heilung passieren. Dann kann ich auch frei werden. Aber solange ich das irgendwie noch rechtfertige, kann ich nicht frei werden. Und deswegen sagt auch hier Samuel dann in Versen 22, er erzählt dann einfach, dass den Stellenwert, den eigentlich der Gehorsam hat. Er sagt dann nämlich, Samuel sprach, meinst du, dass der Herr gefallen habe an Brandopfer und Schlachtopfer, gleich wie Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als das Fett von Widdern. Und hier sagt Samuel, er hat ihn schon ein paar Mal gesagt gehabt, du bist ungehorsam gewesen. Und er sagt eigentlich, was Gott will, ist nicht Opfer. Er möchte nicht deine Zeremonien. Er möchte nicht deinen äußerlichen Gottesdienst irgendwie, dass du in der Bank so sitzt. Ja? Das ist etwas, was Gott nicht will, sondern Gott möchte dein Herz. Und das ist das, was das Problem war bei Saul. Er war nicht dabei mit seinem Herzen. Ja? Er hat das gar nicht so schlimm gesehen. Und hier macht dann der Samuel deutlich, also dass Gott einfach nicht unsere die Rituale haben möchte, sondern er möchte unser Herz haben. Und er macht dann noch deutlich, er gibt dann Beispiele, wie schlimm Ungehorsam ist. Und er sagt hier, Ungehorsam ist Sünde wie Zauberei und Widerstreben wie Abgötterei und Götzendienst. Also wie Zauberei, das ist das, wenn wir das lesen auch im Alten Testament, wie das ein Gräuel für Gott ist, Zauberei. Ja? Und jeder von uns würde auch vielleicht sagen, Zauberei, damit will ich nichts zu tun haben. Ja, warum will ich nichts damit zu tun haben? Weil das so schrecklich ist und weil Gott das auch hasst. Aber mit Sünde gehen wir anders um. Und hier sagt Samuel, wie es in Gottes Augen Sünde aussieht. Sünde oder Ungehorsam ist genau das, Zauberei, genauso schrecklich. Und das Widerstreben, also dem Nicht-Gehorsam sein, ja, ungehorsam zu sein und zu widerstreben und dann einfach zu wissen, was man tun soll und man macht es nicht, sondern macht genau das andere oder etwas anderes, genau das, sagt er, ist wie Abgötterei und Götzendienst, genau das Gleiche. Warum? Weil in dem Moment, in dem ich Gott sage Nein, ist mein Wille und mein Ich der Gott. Das ist Götzendienst. Das heißt also, alles, wo ich meinem eigenen Willen nachfolge, ja, dann ist das Abgötterei. Und so streng sieht Gott das. Ich weiß, wir sehen das nicht unbedingt so und wir machen das nicht, aber genau so sieht Gott es. Deshalb schreibt er das in seinem Wort hier. Und er spricht davon, dass er das so sieht. Und dieser Ungehorsam, den er in Sauls Leben, der für ihn nicht so sichtbar war, ja, beschreibt er als eine absolut schreckliche Sache wie Zauberei und Götzendienst. Und wir sehen einfach da, wie Gott das auch sieht. Ja? Und dann sehen wir einfach, dass Gott sagt, und wegen diesem Ungehorsam, deswegen wirst du dein Königtum verlieren. Ja? Und da sehen wir einfach auch, dass Gott sagt, deine Dynastie, deine Familie wird nicht mehr der König sein. Ja? Weil als Gott dieses ausspricht, müssen wir verstehen, dass er nicht ein sofortiges Aus der Königschaft hat, sondern es wird noch in etwa fast 25 Jahre dauern, bis der König kommt, den Gott haben wollte, der nach seinem Herzen ist. Ja? Das ist das, wo wir es jetzt sind. Und wir sehen dann einfach, als Samuel ihm sagt, wie Gott ungehorsam sieht, dann sagt Saul, da in Vers 24, da sprach Saul zu Samuel, ich habe gesündigt, dass ich des Herrn Befehl und deine Worte übertreten habe, denn ich fürchtete das Volk und gehorchte seiner Stimme. Und nun vergib mir die Sünden und kehre mit mir um, dass ich dem Herrn anbete. Hier scheint es, als wenn Saul einsieht, dass er gesündigt hat, aber irgendwie ignoriert Samuel sein Sündeneingeständnis. Warum ist es? Weil es oberflächlich ist. Es sind nur einfach Worte. Es hat nichts mit dem Herzen zu tun. Es ist nicht das Herz Sauls dabei. Ja? Und das kann man gut sehen, nämlich angefangen hier, das hört sich sehr, sehr gut an. Er sagt nämlich, ich habe gesündigt, dass ich des Herrn Befehl und deine Worte übertreten habe. Und dann, denn ich fürchtete das Volk und er gibt doch jemand anderen die Schuld. Er sieht seine Schuld immer noch nicht ein. Er hat nichts falsch gemacht. Es waren die anderen, die ihn dazu gebracht haben. Sehen wir, wie manchmal wir Dinge einfach gutheißen oder versuchen, ja, auf andere abzuwälzen. Und hier sehen wir einfach, das ist einfach eine oberflächliche Buße. Das ist keine wahre Buße, die Saul hier hinlegt. Ja? Und ich weiß nicht, vielleicht leben wir auch genauso. Ja? Das sind viele Anwendungen in diesem Text, sehr viele sogar. Aber vielleicht ist es auch so, dass wir einfach, ja Herr, vergib, so einfach so dahin sprechen und uns gar nicht bewusst sind oder auch gar nicht so die Sünde ja, loslassen möchten. Ja? Und das sind einfach nur Worte für uns. Das ist hier in 1. Johannes 1,9, da sehen wir einfach, dass Gott eine Beziehung haben möchte. Er sagt, wer seine Sünden bekennt, der wirklich von Herzen die bekennt, der ist treu, da ist Gott treu und gerecht, dass er die Sünden vergibt. Gott möchte die Beziehung, dass die heile ist. Hier bei Saul war die nicht heile. Und dann sehen wir einfach, dass die Ablehnung des Königtums kommt dann endgültig. Dann heißt es nämlich hier in Vers 25, Und nun vergib mir die Sünde und kehre mit mir um, dass ich den Herrn anbete. Samuel sprach zu Saul, ich will nicht mit dir umkehren, denn du hast das Herrn Wort verworfen und der Herr hat dich auch verworfen, dass du nicht mehr König über Israel seist. Und hier sagt Samuel noch einmal ganz klar, du hast Gott verworfen und Gott hat dich verworfen. Dein Königtum ist endgültig zu Ende. Du wirst, also das kann nicht mehr verändert werden. Gott bleibt dabei und deswegen benutzt er nämlich auch später hier im Vers 29, da sagt er auch, lügt der nicht, der Israels Ruhm ist und es gereut ihm nicht, denn er ist nicht ein Mensch, dass ihn etwas gereuen könnte. Dann sehen wir einfach, Saul, als er das hört, möchte von Samuel da festhalten, dass er bleibt, weil er nicht mit ihm mitgehen möchte, und er reißt ein Stück von seinem Rock ab. Und dann sehen wir einfach, dass Samuel sagt, Gott ist nicht einer, der ihm gereut, der ihm sagt einfach, okay, gut, ich habe es mir anders überlegt, Saul, das ist doch nicht so. Nein, dieses Stück wurde zerrissen und wenn wir wissen, das ist ein Stück Stoff, dann kann man das nicht mehr so wiederherstellen, wie es war. Man kann es zwar flicken, aber man sieht, es ist einfach angesetzt. Ja? Es wird nicht mehr so sein. Und Gott sagt genau das Gleiche. Mit diesen Anschauungen von diesem Beispiel zeigt Gott einfach, genau so, wie du das jetzt abgerissen hast, wird es auch. Es wird ein Ende geben. Es wird nicht mehr so sein. Die Beziehung zwischen mir und dir ist zerstört. Und das ist das, was Gott hier sagt. Es wird ihm nicht gereuen. Er wird es nicht mehr umkehren. Doch hatte der die Hoffnung. Ja? Was wir vielleicht hier nochmal ein bisschen festhalten können, ist, warum geht zum Beispiel Samuel nicht mit? Saul möchte doch hier Gott anbeten. Und da sagt er ihn einfach, du hast den Herrn verworfen und der Herr hat dich verworfen. Das ist die Antwort von Samuel. Du hast gar keine Beziehung zu Gott. Was willst du denn? Warum sollen wir denn noch anbeten gehen? Ja, wir haben keinen Teil mehr miteinander. Das ist das, was Samuel Saul hier sagt. Und dann sehen wir einfach, dass er dann hier in, ja genau, und dann sagt er in 30, gehen wir in 30 weiter, Saul aber sprach, ich habe gesündigt, aber ehre mich doch jetzt vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel und kehre mit mir um, dass ich den Herrn, dein Gott, anbete. Da kehrte Samuel um und folgte Saul und Saul betete den Herrn an. Ist komisch, ja? Erstmal will Saul mit ihm anbeten, da sagt Samuel, nein, mache ich nicht. Ja, zum einen, weil die Beziehung getrennt ist. Zum anderen, bei der Anbetung ist es vielleicht auch, dass mit Opfer vielleicht zu tun hat. Oft wurde das so gemacht, Anbetung mit dem Opfer, die Tiere, die er gerade als von den Amalekitern gestohlen hat sozusagen und nicht haben sollte. Vielleicht deswegen sagt Samuel, nein, wir machen nicht. Aber warum? Ist die Frage einfach, warum geht Samuel dann hier mit? Jetzt hier bei diesem. Er sagt ihm nämlich ganz direkt, ehre mich doch jetzt vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel und kehre mit mir um, dass ich den Herrn, dein Gott, anbete. Da kehrte Samuel um und folgte Saul. Können wir uns vorstellen, warum er hier anders reagiert als vorhin? Warum geht er da mit? Und ich habe mir auch die Frage gestellt und der Text gibt uns keine Antwort direkt. Aber die Geschichte gibt uns eine Antwort direkt. Weil es ja noch dauern wird, dass die Königsherrschaft übergeben wird an einen anderen und es 25 Jahre ist, wenn Samuel jetzt nicht mit Saul zu den Ältesten gegangen wäre und dem Volk und gezeigt hätte, dass Saul kein König mehr ist von Gott, dann würde auch sich das Volk und die Ältesten gegen ihn wenden. Dann wäre das Volk nicht mehr regierbar. Aber Gott hat Regierung eingesetzt. Ja, dass der Respekt und die Achtung zu Saul so lange bleibt, solange er König ist. Sonst würde das nicht passieren. Hätte Samuel sich abgedreht, dann würden alle das als Zeichen sehen, Gott hat sich auch abgewandt. Also das ist nicht mehr unser König, wir brauchen ihm nicht mehr hören. Das ist eine Erklärung, die ich einfach finde aus der Geschichte heraus, die können wir aber nicht hier im Text finden. Aber wir sehen einfach, er tut es, er geht mit ihnen weiter. Und dann sehen wir einfach in Vers 32 und 33, da sehen wir, dass Samuel sprach, bring Agab, den König von Amalek, zu mir. Und Agab ging mit hin, mit zu ihm zittern und sprach: Fürwahr, bitter ist der Tod. Samuel aber sprach: Wie dein Schwert Frauen und ihre Kinder beraubt hat, wie dein Schwert Frauen ihrer Kinder beraubt hat, so soll auch deine Mutter der Kinder beraubt sein unter den Frauen. Und Samuel hieb den Agab in Stücke vor dem Herrn in Gilgal. Und hier sehen wir einfach, dass Samuel lässt den König kommen, den König, der verschont geblieben ist, der eigentlich hätte vernichtet werden sollen. Und hier sehen wir einfach, Samuel vollführt jetzt das Urteil, vollstreckt das, was Saul nicht gemacht hat. Ja, er tötet diesen König. Für Samuel war das auch vielleicht das erste Mal, dass er einen Menschen getötet hat. Er hat schon viele Schlachtopfer vielleicht als Priester dargebracht. Aber einen Menschen töten ist noch was anderes. Aber hier sehen wir, dass Samuel einfach in einem absoluten Gehorsam zu Gott ist. Wenn Gott das gesagt hat, dann mache ich das. Ja? Nicht, dass wir denken, dass Gott uns so aufruft, sowas zu tun. Ja? Sondern hier steht nämlich auch, er tat es nicht für Saul, er tat es nicht für Israel, sondern er tat es vor dem Herrn. Weil Gott es gesagt hatte, er vollstreckte sozusagen Gottes Wort. Und das sehen wir hier dann auch. Auch eine Begebenheit, die grausam scheint, ja, aber es hat mit dem Urteil über Amalek zu tun. Und deshalb können wir das verstehen. Dann sehen wir einfach in Versen 34 und 35, da sehen wir, und Samuel ging nach Rama, Saul aber zog hinab in sein Haus zu Gibea Sauls. Und Samuel sah Saul fortan nicht mehr bis an den Tag seines Todes. Aber doch trug Samuel Leid um Saul, weil es dem Herrn gereut hatte, dass er Saul zum König über Israel gemacht hatte. Und hier sehen wir, nach diesem Ganzen verabschiedet sich Samuel und wir sehen, die beiden, die werden sich nicht mehr begegnen. Weil Gott sich abgewandt hat, sein Königtum ist zu Ende und das ist eine ganz klare Lektion. Samuel geht nicht mehr zu Saul. Saul wäre vielleicht derjenige, der kommen müsste als reuiger Sünder, aber das tut er im ganzen Leben nicht. Ja? Sondern wir sehen einfach, dass die beiden, obwohl die, ja, ich glaube, das ist, glaube ich, nur 15 Kilometer voneinander entfernt, die hätten sich sehr schnell einfach besuchen können, es ist keine Beziehung mehr da. Auch, das sehen wir einfach auch, Ungehorsam zerstört Beziehungen. Ja, Ungehorsam zu Gott zerstört einfach Beziehungen. Und hier sehen wir auch, weil Gott es so gesagt hat, ist Samuel und Saul nicht mehr zusammen. Und es heißt einfach aber, Samuel trug Leid. Samuel war nicht nur ein Prophet, ein ausführender Prophet, der einfach nur das getan hat, was Gott gesagt hat. Samuel hatte Mitgefühl. Er schrie die ganze Nacht, als er hörte über Sauls Ungehorsam. Und hier sehen wir auch, dass er sein ganzes Leben lang einfach ja, Leid um Saul trug, weil es Gott gereut hatte, ihn zum König zu machen. Und so sehen wir hier, fängt die große Spirale von Sauls Fall an. Und wir werden dann nächstes Mal einfach noch ja, mehr davon ja, verstehen oder auch lernen einfach von Saul und seinem Leben. Ich weiß nicht, habt ihr Fragen dazu? Ja? Ja, weil der König war zwar tot, aber es gab Amalekiter, die sie verschont hatten. Ja? Ja. Also die haben, deswegen ist es ja eine halbe Wahrheit gewesen, dass er alle ausgerottet hat, das haben die nicht. Und das war auch ein großes Gebiet, da hätten sie ein bisschen länger gebraucht für, aber hätten sie machen können, wenn sie es wirklich wollten. Aber es gab immer Nachkommen von den Amalekitern. Also in 20 Jahren weiter, 30 Jahren weiter, da gab es schon genug, die einfach die Familien von David festnehmen konnten. Ja, also das war doch schon eine Menge von Amalekitern, die übrig gelassen worden sind. Und wir sehen das ja auch, das Volk Israel sollte damals auch die ganzen Völker alle ausrotten, die in Kanaan sind und die haben es nicht gemacht, hatten immer Probleme damit. Und genauso hat das Volk Israel bis jetzt, also immer noch mit Amalek Probleme. Das sehen wir in der Geschichte dann später. Ja. Genau. Ja, ich denke mal, da können wir sehr, sehr viel von lernen, von dieser Geschichte. Und Vielleicht lest ich es euch einfach nochmal durch und ihr werdet sehen einfach, das ist schon spannend und wir können uns da sehr viel selber finden in diesem Ganzen. Ja, dann werden wir gleich zum Gebet weitergehen und ich verabschiede einfach die, die im Livestream sind. Schön, dass ihr dabei seid. Gottes Segen euch weiterhin und ja, Gott befohlen und bis wir uns wiedersehen.